Herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir nehmen uns heute eine Quelle vor, die uns in eine fast vergessene Welt führt. Es geht um einen Artikel von 1936 über deutsche Siedler im Polen des späten 18. Jahrhunderts. Genauer gesagt im alten Zamosker Kreis. Man muss sich das mal vorstellen. Kleine deutsche Sprachinseln mitten in Polen. Schon faszinierend, oder?
Absolut faszinierend, ja.
Die Basis für uns heute ist ein Aufsatz von Alfred Karasek, erschienen damals in den deutschen Monatsheften in Polen. Und unsere Frage an dieses Material ist eigentlich, wer waren diese Leute? Was zog sie dorthin? Und was war aus ihren Gemeinschaften geworden, als Karasek sie, über 150 Jahre später untersucht hat? Packen wir das mal gemeinsam aus.
Gerne.
Springen wir also mal zurück ins späte 18. Jahrhundert. Wir sind nach der ersten Teilung Polens, 1772. Die Region Zamość gehört plötzlich zu Österreich, als Teil von Galizien. Kaiser Josef II. Wollte damals ja Siedler anwerben, Protestanten waren ihm da besonders willkommen. Aber Karaseks Artikel, der beleuchtet ja nicht die staatlichen Kolonien, sondern sogenannte Privatansiedlungen. Was genau war denn da der Unterschied?
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Diese Privatansiedlungen, die entstanden eben auf Initiative von polnischen Adligen, auf deren eigenen Gütern. Der bekannte Graf Andreas Zamoyski war einer davon. Die haben quasi ein kaiserliches Patent von 1784 genutzt, das ihnen erlaubte, gezielt Siedler anzuwerben. Oft waren das eben deutsche Bauern und Handwerker. Karasek listet ja auch ziemlich akribisch Herkunftsorte auf. Pfalz, Rheinland, Elsass, Lothringen. Es war also eine gezielte Anwerbung durch die Grundbesitzer selbst, nicht primär staatlich organisiert in diesen Fällen.
Okay, verstehe. Und was hat die Leute dann bewogen, ausgerechnet aus Südwestdeutschland dorthin zu ziehen? Der Artikel muss ja darauf eingehen, was ihnen so versprochen wurde.
Ja, absolut. Karasek nennt da ganz konkrete Anreize, die, ich sag mal, über reines Land hinausgingen. Graf Zamoyski zum Beispiel, der bot wohl 250 Gulden Starthilfe pro Familie. Das war damals eine erhebliche Summe. Dazu kamen natürlich die Landzuteilungen, oft auch Baumaterial, manchmal Vieh und ganz wichtig, mehrjährige Steuerfreiheit.
Ah ja, Steuerfreiheit ist immer gut.
Sicher. Und es gibt einen zitierten Brief von einem Verwalter von 1785, der malt den quasi ein sorgenfreies Leben aus. Und so entstanden dann eben Dörfer wie Dugikont oder Rogoschno, oft als sogenannte Straßendörfer. Das heißt, die Höfe reihten sich so entlang einer zentralen Straße.
Die haben sich also ihre eigene kleine Welt dort aufgebaut. Und Karasek beschreibt ja, so wie ich das lese, ziemlich eindrücklich, wie diese Gemeinschaften über Generationen hinweg ihre Kultur bewahrt haben.
Ja, genau. Und das ist vielleicht eine der Kernerkenntnisse bei Karasek, diese erstaunliche Zähigkeit der kulturellen Identität. Er dokumentiert, wie über 150 Jahre die Sprache, oft eben Dialekte wie Pfälzisch, in Rogoschno, wie Sitten, Bauweisen und vor allem auch die protestantische Religion als Minderheit in einer katholisch-orthodox geprägten Umgebung weiterlebten. Das waren relativ geschlossene soziale Systeme, muss man sagen.
Aber der Artikel von 1936 ist ja, wenn man genau liest, keine reine Erfolgsgeschichte. Er zeigt doch auch Brüche auf und Schwierigkeiten, gerade so in der Zeit vor seiner Veröffentlichung.
Genau, das macht die Quelle ja auch so wertvoll. Karasek beschreibt eben auch die Herausforderungen, wirtschaftliche Nöte, die auch zur Abwanderung führten, zum Beispiel nach Amerika. Und ganz wichtig, nach der Wiedergründung Polens 1918 beobachtete er einen wachsenden Assimilationsdruck. Er nennt das Polonisierung. Fehlende deutsche Schulen, zunehmende Mischehen, der allgemeine Nationalisierungstrend in Europa, all das hat Spuren hinterlassen, ganz klar.
Es scheint also, Karasek hat quasi live den Wandel dokumentiert, so ein bisschen wie eine Momentaufnahme.
Ja, so könnte man es sagen. Er beschreibt ein Nebeneinander. In manchen Dörfern, da schwinden Sprache und Zusammenhalt zusehends, so beobachtet er es. In anderen wiederum war das Deutschtum, wie er es nennt, in den 1930ern noch, überraschend vital. Der Artikel fängt also wirklich einen Moment des Übergangs ein. Er dokumentiert nicht nur die Gründung, sondern eben auch diesen 150-jährigen Prozess des Bewahrens und des langsamen Wandels dieser Kulturenklaven.
Was ziehen wir also aus dieser Quelle für uns mit? Sie öffnet ein Fenster zu einer sehr spezifischen Migrationsgeschichte in Osteuropa. Deutsche Siedler, angeworben vom polnischen Adel unter österreichischer Herrschaft, die über lange Zeit ihre Identität behauptet haben, aber dann im 20. Jahrhundert zunehmend unter Druck gerieten.
Genau. Und die Analyse von Karasek von 1936, die unterstreicht eindrücklich beides. Die wirklich bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit solcher kulturellen Nischen über Generationen, aber eben auch ihre Anfälligkeit gegenüber äußeren Einflüssen, besonders im Kontext moderner Nationalstaaten.
Und ein Gedanke vielleicht noch für Sie zu Hause zum Weiterdenken. Karaseks Artikel erschien 1936. Nur wenige Jahre später wurde Europa vom Zweiten Weltkrieg erschüttert, mit dramatischen Folgen, gerade für diese Region und ihre Bevölkerungsgruppen. Wie mag die Geschichte dieser deutschen Siedler nach 1936 wohl weitergegangen sein? Und was ist heute, fast ein Vierteljahrtausend nach ihrer Ankunft, von ihnen geblieben?